Nein, weil wir das so tun, wie Jünger hören. Du hast immer wieder gesagt, wir sollen unsere Ohren öffnen, ganz besonders auch die Ohren unseres Herzens. Und das wollen wir jetzt tun und bitten deinen guten Geist, den Rest zu tun und uns zu begegnen und zu wirken. Amen. So richtig gut schien es das Leben nicht mit ihr gemeint zu haben. Das begann im Prinzip schon bei ihrer Herkunft. Als eine Frau mit Migrationshintergrund und einer eher skeptisch betrachteten Religion war sie in den angrenzenden Bundesstaaten sowieso nicht so gut angesehen. Und es war sogar so, dass die ganzen Theologen aus diesen anderen Gebieten, die vermieden meistens eine Reise durch eben dieses Stammesgebiet ihrer Volksgruppe. Natürlich half es dann auch nicht weiter, dass sie es auch noch mit ihrem eigenen Clan verscherzte. Es gab unzählige Männergeschichten, die über sie bekannt waren, und die hatten sie einfach unbeliebt gemacht. Sie hielt sich im Prinzip nicht an diesen religiös-ethischen Kodex, an die Werte, an die Regeln, die hier galten. Sie glaubte zwar definitiv an Gott und sie versuchte auch entsprechend der Gesetze und der Gebote zu leben, aber in den Augen der Leute war sie letzten Endes nicht wirklich vertrauenswürdig und es war eigentlich besser, wenn man ihr einfach aus dem Weg ging. Und so war sie es gewohnt, beim regelmäßigen Einkaufen auch niemanden anzutreffen. Sie versuchte meistens sowieso zu einer Uhrzeit zu gehen, wo noch nicht ganz so viel los war. Dann brauchte sie auch niemanden in Verlegenheit zu bringen, mit ihr gesehen zu werden. Umso erstaunlicher war es dann, dass sie eines Tages in der Getränkeabteilung von einem fremden Mann angesprochen wurde. Dieser bat sie um eine Flasche Wasser. Was ja alleine schon deshalb empörte, weil der Mann aus einem der anderen Gebiete kam und sich damit selbst ganz schön in Bedrängnis brachte. Aber gut, er hatte es ja gewagt. Darauf musste sie jetzt irgendwie antworten, sonst wäre das von ihr wiederum nicht höflich gewesen. Dass sich daraus dann ein solch lebensveränderndes Gespräch entwickeln würde, das konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Ich vermute jetzt mal, der ein oder andere hat es bemerkt. Es ist vielleicht auch nicht ganz schwer gewesen. Diese kurze Erzählung war eine modernisierte und sicherlich auch nicht in allen Einzelheiten getreue Version der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist eine ziemlich lange biblische Geschichte, umfasst beinahe das gesamte vierte Kapitel des Johannesevangeliums. Und wir können das an dieser Stelle gar nicht komplett jetzt nochmal nachlesen für uns, was da eigentlich alles passiert ist. Deshalb, wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne Johannes 4 aufschlagen und dem auch dann so ein bisschen folgen. Wer Internetverbindung hat und eine Bibel-App, darf auch die gerne benutzen, gar kein Problem. Aber dort können wir das eben jetzt nachlesen und so ein bisschen mitlesen, weil wir auf diese Weise dieser Geschichte etwas folgen. Und diese Einleitung eben, die sollte uns schon mal so einen kleinen Einstieg geben und uns der Geschichte annähern. Aber wir schauen uns jetzt auch nochmal so die ganz groben Aspekte, die groben Züge an, was hier eigentlich passiert. Es geht um eine Begegnung von Jesus in Samarien. Die Samariter, die waren mit den Israeliten ziemlich im Zwist, kann man sagen. Da ging es um Streitigkeiten, die schon mehrere Jahrhunderte zurückgingen und die unter anderem auch damit zu tun hatten, dass die Samariter sowas wie Halbisraeliten waren. Als die Israeliten verschleppt worden waren ins babylonische Exil, da hat man die Samariter, Menschen aus ganz unterschiedlichen Volksgruppen und Gegenden, sozusagen als neue Siedler in dieses nun verwaiste Land Israel gebracht. Und dementsprechend waren sie eigentlich gar nicht so richtige Ur-Israeliten. Theologisch gesehen folgten sie schon den Gesetzen von Mose, aber das was die Propheten sagten, was auch die heiligen Schriften der Juden sagten, das lehnte man ab, weil es da eben zu sehr dann um König David und um die Juden ging, die dann ja verschleppt worden waren. Und wir müssen hier gar nicht so sehr dann ins Detail gehen. Es ist ziemlich klar, diese samaritanische Frau, die hat schon alleine deshalb Schwierigkeiten beziehungsweise schwierige Beziehungen, weil sie aufgrund ja, ihrer Nationalität und ihrer Herkunft das kannte. Sie wusste, wenn sie mal von Samarien nach Galiläa oder nach Judäa kommen würde, als Samaritanerin war sie dort nicht unbedingt erwünscht. Sie kannte Feindschaft, schwierige Beziehungen, eben schon auf dieser Ebene der zwischen Völkern und Glaubensrichtungen. Nun finden wir hier im Laufe des Gespräches, das diese Frau mit Jesus hat, heraus, dass sie bereits 5 Ehemänner hatte und sie auch jetzt nicht verheiratet war. Ist nicht so ganz klar, das kann bedeuten, dass sie einfach bei ihrem Bruder zum Beispiel lebte, aber es kann auch heißen, dass sie jetzt einfach mit dem Mann, mit dem sie zusammenlebte, nicht verheiratet war. Und das bedeutete so oder so, dass sie schon mehrere Scheidungen hinter sich hatte und damit etwas getan hatte, was gegen das Gesetz, das Gott Mose gegeben hatte, ja, dass sie dagegen eben handelte. Das heißt, sie wurde dementsprechend mehr oder weniger verachtet, sie wurde vermieden. Sie ging schon um die Mittagszeit zum Brunnen oder erst um die Mittagszeit, je nachdem, um dort eben ihr Wasser zu holen, weil um diese Zeit die Hitze eben so stark war, dass man dort sonst niemanden, keine der anderen Frauen vorfand. Das kalkulierte sie hier also schon ein. Und ich will an dieser Stelle, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, gar nicht so viel hineininterpretieren in diese Lebenssituation dieser Frau. Denn mehr als in diesem Bibeltext steht, das, was wir jetzt eben hier erwähnt haben, wissen wir nicht über sie. Und wenn wir, das werden wir auch noch sehen, wenn wir in der Geschichte weitergehen, dann merken wir, es geht auch gar nicht um sie. Sie ist nicht unbedingt die Hauptperson. Und dennoch sollten wir festhalten, für uns im Prinzip kannte diese Frau auf 3 verschiedenen Ebenen mindestens schwierige und zerbrochene, zerstörte Beziehungen. Einmal, das haben wir erwähnt, zwischen den Völkern und den Glaubensrichtungen, aber auch in der Ehe und familiär gesehen kannte sie das. Und dann natürlich auch innerhalb ihrer eigenen Dorfgemeinschaft, wo sie einfach nicht beliebt war, nicht angesehen war, wo man sie mied und wo sie sich auch zurückzog, damit sie ja nicht zu viel Kontakt hatte zu den anderen. Und einige von uns erinnern sich vielleicht daran, wie wir schon mal bei den Zöllnern gesehen haben, dass es in diesen Kulturen im Nahen Osten ganz besonders um Gemeinschaft und um Beziehungen geht. Und das heißt, wenn in dieser Gemeinschaft, in diesen Beziehungen, wenn da etwas richtig schief läuft, wenn jemand zur Schande der Familie und des Clans wird, dann ist damit immer auch ein Ausschluss, ja, aus dieser Gemeinschaft verbunden. Dann wird man gemieden. Und wenn man sich das alles vor Augen führt, dann wird klar, dass sie ziemlich geschockt gewesen sein muss, dass gegen alle Regeln des jüdischen Zusammenlebens oder des damaligen Zusammenlebens ein Mann, dazu auch noch eben ein Jude und dann auch noch ein religiöser Lehrer, dass er mit einer gescheiterten Frau wie ihr sprach. Und das allem Anschein nach, die Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen, allem Anschein nach ja alleine. Gar nicht so einfach. Und dementsprechend überrascht die, oder ist die Reaktion verständlich, die diese Frau hier zeigt, wenn sie sagt, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und Johannes fügt dann noch hinzu in seinem Evangelium, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern oder mit den Samaritanern. Inmitten eines Lebens voller zerbrochener Beziehungen begegnet sie hier Jesus, der letzten Endes einen Kontakt zu ihr aufbaut. Das ist die Geschichte. Das passiert hier. Und wir gehen jetzt mal einen Schritt aus dieser Geschichte zurück. Wir lassen die Geschichte, so wie sie jetzt ist, stehen. Und erinnern uns nochmal an einen Satz von vor 2 Wochen. Der Satz lautet: Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, damit dieser am Kreuz für deine Sünden geopfert wurde und dann später auferstand. Vor 2 Wochen haben wir auf diese Art und Weise ungefähr mal grob beschrieben, auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt und jeder von uns vielleicht das bisschen variieren würde. Aber jeder von uns würde sagen, ja, das ist so das Evangelium. So drücken wir als Christen die gute Nachricht von Jesus in der Regel aus. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt und so weiter. Klingt das ja auch so an irgendwie. Das ist doch so die Art und Weise, wie wir Evangelium verkünden. Wir haben dann aber festgestellt, dass aus ganz unterschiedlichen Gründen in der heutigen Generation und in der heutigen Kultur, in der sogenannten Postmoderne, dass das gar nicht mehr so einfach ist, das Evangelium auf diese Art und Weise zu kommunizieren und dass das schon alleine an der Frage scheitert, wer eigentlich Gott ist. Gibt es kein einheitliches Bild? Wir müssen erstmal klären, wer ist Gott für uns und dann, wer ist Gott eigentlich für die andere Person? Und wie kann man dann da eine Ebene finden, auf der man gemeinsam darüber sprechen kann? Jetzt gehen wir heute einen Schritt weiter und fragen uns mal, wie könnte denn die Reaktion auf so einen Satz hier, wenn wir den so lesen, lauten? Und wir gehen heute mal von dem Gott-Fokus weg und schauen uns mehr an, was da in der Mitte passiert. Eine Reaktion, die jemand zeigen könnte, wenn er so etwas hört, und mancher hat das vielleicht auch schon erlebt, die lautet folgendermaßen. Also erstens finde ich das absolut anmaßend, dass du mich als Sünder beschuldigst. Zweitens finde ich Menschenopfer ziemlich schrecklich. Und drittens, wer ist Jesus überhaupt? Lass mich mit deiner archaischen Gewaltreligion in Frieden, in Ruhe. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Reaktionen darauf. Aber es gibt nicht wenige, gerade heutzutage, die so reagieren würden, die so denken. Und es ist auch relativ offensichtlich, was diese Menschen eigentlich hier stört. Sie finden es anmaßend, dass man schon von vornherein davon ausgeht, dass sie ein Problem haben. Wie kann man jemanden als Sünder beschuldigen? Wie kann ein Mensch einem anderen, und so wird das meistens dann zumindest empfunden, selbst wenn es nicht so gemeint ist, wie kann jemand einem von oben herab sagen, dass er ein Problem hat und dafür einen gewissen Jesus und dessen Opfer braucht. Na klar, dieser Slogan, nobody is perfect, der wird ja von fast jedem Menschen unterschrieben. Aber damit ist ja nur gemeint, dass wir alle so unsere Macken haben, oder? Da muss man doch einfach dann ein paar Augen zudrücken. Ich versuche einfach so zu leben, dass es mir hilft und anderen so wenig wie möglich schadet und dann ist ja alles in Ordnung. Dass du mir sagst, dass ich nicht in Ordnung sein soll, das finde ich ziemlich unerhört. Sagt nicht gerade der christliche Glaube, dass wir alle geliebt und wertvoll sind? Wenn uns Menschen begegnen, die so denken und die uns auf diese Weise begegnen, auch wenn wir nochmal an das denken, was wir vor 2 Wochen gesagt haben, was sollten wir zuerst tun? Wir sollten unbedingt zuhören. Wer von uns schon länger im Glauben unterwegs ist, der weiß, wir würden im Prinzip sagen, das sehen wir auch an diesem Statement auf der linken Seite, Sünde ist ja eigentlich das Problem schlechthin für den Menschen. Wenn wir zu den ersten Menschen schauen in der Bibel, wenn Gott zu Kain, der dann seinen Bruder Abel erschlägt, wenn er zu ihm sagt, dass die Sünde vor der Tür lauert, dass diese Sünde Verlangen nach dem Menschen hat und dass der Mensch alles dafür tun soll, dass er über die Sünde herrscht und sie unter Kontrolle hat, dann merken wir, dass das da schon eine Rolle spielt. Sünde als das größte Problem des Menschen. So ist das in unseren Augen. Aber es ist klar, und es ist auch, oder es mag klar sein für uns und offensichtlich, dass das so ist, aber genauso unverständlich ist das für diejenigen, die eben nicht so denken. Und nur die wenigsten werden es akzeptieren, wenn wir mit unserer Meinung sozusagen auf Konfrontationskurs gehen an dieser Stelle. Was können wir also tun, um dennoch darüber ins Gespräch zu kommen? Ich habe letztes Mal erwähnt, dass ich einige Studenten interviewt habe zu ihren Überzeugungen, also zu ihren weltanschaulichen Überzeugungen, zu ihrem Weltbild, wie sie diese Welt betrachten. Und dabei habe ich ihnen auch die Frage gestellt, was für sie denn das größte Problem auf dieser Welt sei. Und da drückte jeder seine Antwort so ein klein wenig anders aus. Aber jeder sagte so etwas wie, naja, dass die Menschen nur an ihren eigenen Nutzen denken, dass sie unreflektiert leben, dass sie auf ihren eigenen Profit aus sind, kurz zusammengefasst Egoismus. Jeder erkannte von diesen Interviewten, dass jeder Mensch gerade in so einer individualistischen Gesellschaft, wie wir sie gerade erleben, dass da jeder nur an sich denkt. Und ja, wer jetzt ein wenig kombiniert, der wird schon feststellen, mit Egoismus haben wir doch schon eine ziemlich große Auswirkung der Sünde beschrieben. John Wesley, der ja für den Methodismus und später dann eben auch für die Kirche des Nazareners sozusagen der theologische Vater ist sozusagen und der theologisch die Gemeinden sehr geprägt hat, der beschrieb das Wesen der Sünde einmal als Götzendienst. Also immer dann, wenn wir etwas anderes als Gott anbeten, dann ist da genau das Sünde. Wer also nur an sich denkt, wer egoistisch ist, seinen eigenen Nutzen aus ist, der betreibt Götzendienst, weil das sein Gott ist. Dass ich der Gott ist. Und damit ist diese Person auch ein Sünder. Was wir hier sehen können, ist, dass wir mit den Menschen, mit denen wir über Glauben sprechen wollen, dass wir eigentlich schon eine sehr klare gemeinsame Basis haben. Alleine deshalb, weil wir ganz ähnliche Wahrnehmungen davon haben, was auf dieser Welt geschieht. Wir leiden unter dem Zerbruch von Völkern, von Familien und von Partnerschaften, weil es Herrscher und Politiker gibt, weil es einflussreiche Menschen gibt, aber auch Partner oder Verwandte und sicherlich auch noch andere Menschen, die nur an sich denken. Und weil daraufhin Beziehungen kaputt gehen. Und so können wir tatsächlich mit Menschen über Sünde und über ihre Auswirkungen reden, ohne zwangsläufig das Wort Sünde dabei zu gebrauchen. Haben wir schon einmal versucht, das Wort Sünde alleine mal nur zu umschreiben, was wir damit eigentlich meinen? Wie erklären wir das mit anderen Worten? Und vielleicht als Level 2 sozusagen, könnten wir Sünde umschreiben, ohne dabei Worte wie Gesetz, Gebot, Regel, Übertretung, wahr, richtig, Zielverfehlung, falsch, gut, schlecht, verkehrt, ohne alle diese Worte zu benutzen? Es fällt schwer, oder? Die Erfahrung gerade heutzutage zeigt, dass viele Menschen mit diesen Worten genauso Probleme haben können wie mit dem Wort Sünde. Und vielleicht ist es deshalb dran, Menschen einfach mal zu fragen, was für sie das größte Problem auf dieser Welt ist. Und sie anschließend ihrem Leid, in ihrer Zerbrochenheit, die sie empfinden, ernst zu nehmen und zu sagen, du, ich finde das auch schlimm. Ich bin ganz bei dir. Andere Menschen sind manchmal näher an unseren Überzeugungen dran, als wir glauben. Und so spricht Jesus auch mit dieser Frau, mit der Samaritanerin, gar nicht über Sünde. Oder zumindest benutzt er gar keine Begriffe, sondern er spricht über die Themen, die in ihrem Leben gerade dran sind und die ihr wehtun und wo sie Schmerzen hat. Wovon sollen wir aber dann reden, wenn wir jetzt vielleicht auch ganz konkret gefragt werden, was das Evangelium ist oder was wir glauben oder was wir mit dieser Bezeichnung Jesus, der für unsere Sünden geopfert wurde und auferstanden ist, was wir damit meinen? Vielleicht kennen einige von uns den Film Miss Undercover aus dem Jahr 2000 oder wer den Film vielleicht auch in einem irgendwie anders schon mal gesehen hat, Miss Congeniality heißt der Film auch. Da spielt Sandra Bullock eine FBI-Agentin, die bei einem Schönheitswettbewerb einen Anschlag verhindern soll. Und es ist dann so, dass sie dann selber an diesem Schönheitswettbewerb teilnimmt und das geht dann ganz schön hoch her. Auf jeden Fall kommen sie dann an einen Punkt, wo sie, um sich eben auch den Zuschauern zu präsentieren und um dadurch eben auch Punkte zu sammeln, wo sie in einem Interview die Frage beantworten sollen, was unsere Gesellschaft eigentlich am meisten braucht. Und diese Kandidaten, die antworten alle durchweg Weltfrieden. Natürlich merkt man in dem Film, das ist auch so gewollt, dass sie das nur sagen, weil es die Zuschauer auch hören wollen. Aber wer von uns mit Menschen schon mal gesprochen hat und auch so in sich selber hineinfühlt, der wird doch sagen, ja, Frieden für diese Welt, keine Kriege, Nächstenliebe, das ist doch schon ganz oben mit dabei, oder? Das braucht doch unsere Gesellschaft. Wenn wir solchen Menschen begegnen, die von Weltfrieden reden, als das, was die Gesellschaft braucht, dann merken wir, dass sie nur in den seltensten Fällen sagen werden, dass sie zum Beispiel jetzt Vergebung für ihre Sünden brauchen oder ihre Schuld oder das, was sie angetan haben, anderen angetan haben. Aber sie alle sehnen sich nach Frieden. Sie alle sehnen sich nach gesunden Beziehungen zwischen Menschen und Völkern. Ganz viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens an einem Punkt angelangt, wo sie sich eigentlich nur wünschen, dass die Beziehungen in ihrem Leben so einen richtigen Neuanfang nehmen. Wenn wir von Jesus reden wollen, dann reden wir also weniger von Sünde und von Vergebung, sondern von zerbrochenen Beziehungen, die einen Neuanfang mit, bei und dank Jesus erfahren dürfen. Natürlich hat Sünde auch noch andere Auswirkungen. Und natürlich kommen wir irgendwann auch über dieses Thema oder stolpern wir über dieses Wort. Es gehört ganz klar zum christlichen Glauben dazu. Und natürlich hat Jesus noch mehr zu bieten und vielleicht auch zu fordern. Ein Leben kostet etwas mit ihm, als es jetzt dann nur ja, die Heilung von zerbrochenen Beziehungen ist. Aber wir schauen uns ja hier gerade an, welche Wege und welche Möglichkeiten haben wir Menschen heutzutage, die gute Nachricht weiterzugeben. Und da spielt das eine ganz große Rolle. Und alles andere kommt später. Und so zeigt auch Jesus der samaritanischen Frau hier auf, dass sie eine ganz neue Beziehung braucht. Und zwar eine Beziehung zu sich selbst. Und das mag jetzt vielleicht erstmal missverständlich klingen und nach so einer Art Selbstfindungstrip, das meine ich natürlich nicht. Sondern Jesus spricht hier erstmal ein Gesprächsthema an in dieser Unterhaltung, die sehr viel mit der Frau selbst zu tun hat und mit dem, was sie da gerade macht, nämlich Wasser holen. Sie müht sich Tag für Tag, vielleicht sogar mehrmals ab. Es gibt in dieser Gegend kein fließendes Wasser, keinen Fluss. Und das ist das, was die Frau hier versteht, wenn sie lebendiges Wasser hört. Wer das in der Geschichte nachliest und liest, wie Jesus von lebendigem Wasser spricht, dann versteht sie davon, oder da versteht sie an dieser Stelle fließendes Wasser. Und sie weiß, sie muss ihr Leben lang eigentlich aus diesem tiefen Brunnen Wasser holen mit Eimern. Das ist ganz schön mühsam. Aber Jesus erkennt hier eine Verbindung zwischen dem, was sie hier täglich tut, und zwischen ihrem Leben und ihr selbst allgemein. Damit auch unserem eigenen Leben letzten Endes. Er weist darauf hin, wenn sie keine Quelle mit fließendem Wasser in sich hat, wird sie sich immer abmühen, auch in all ihren Formen von Beziehungen. Er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Jesus sagt, in dir muss es übersprudeln. Und dieses Wasser, das nie versiegt, das gibt es bei mir und das hat Ewigkeitswert. Wenn du mich kennenlernst, kann ich dir das geben, was du tatsächlich brauchst. Da, wo du Wasser nötig hast. Vielleicht ist das Akzeptanz, vielleicht ist das Liebe, vielleicht ist das Gnade. Vielleicht einfach auch nur, dass ich, Jesus, all das aushalten kannst, wofür du dich vielleicht schämst. Und was dir zu schaffen macht. Und das alles, wenn du mich kennenlernst, ist relevant für dich und später daher auch für all deine anderen Beziehungen. Und so ist es ja dann auch, dass Jesus dann auch mit der Frau über ihre Ehen ins Gespräch kommt, über ihre Männerbeziehungen und schließlich auch über die Frage, welches Volk die Samariter oder die Juden denn jetzt eigentlich recht haben, wenn es zum Beispiel um die Anbetung Gottes oder um andere theologische Fragen geht. Und wie wir dann lesen, es kommt bei all diesen Themen immer auf dasselbe raus. Es geht um Jesus. Denn er erwidert hier, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Die Samaritanerin, sie kennt nur ihre zerbrochenen Beziehungen. Doch jetzt lernt sie Jesus kennen. Und er sagt, bei allem, was dich beschäftigt, es geht erstmal um mich. Und dass er derjenige ist, den man kennenlernen muss. Jesus selbst, davon lesen wir zumindest hier nichts, vielleicht hat er es gemacht, aber wir wissen da nichts davon. Er sagt nichts weiter zur Ehesituation dieser Frau. Und sie sagt auch nichts zu den Kontakten dieser Frau mit den anderen Menschen in ihrem Dorf. Jesus löst die Beziehungsprobleme dieser Frau nicht. Aber die Begegnung mit ihm, die inspiriert sie dazu, an diesen Beziehungen zu arbeiten. Woher wissen wir das? Zumindest aus der Tatsache, dass sie so überwältigt ist, dass sie Jesus, den Messias, hier kennenlernt, dass sie allen anderen im Dorf, also all denjenigen, die, ja, mit denen sie sich aller Voraussicht nach nicht gut verstanden hat, dass sie all denen von Jesus erzählt. Sei an der Stelle auch bemerkt, es ist tatsächlich hier eine Frau, die zum Verkündiger des Evangeliums wird und hier Jesus Christus predigt. Und diese Botschaft kommt tatsächlich an. So gut, dass Jesus noch länger dort bleibt und Menschen tatsächlich verändert werden. Jesus sorgt dafür, dass hier sehr viele Beziehungen zwischen Menschen, aber natürlich gerade auch zwischen Menschen und Gott, neu werden. Vor 2 Wochen haben wir gesagt, dass wir um anderen Menschen über Gott oder mit anderen Menschen über Gott reden zu können, dass wir ihnen zuhören müssen. Wir müssen wissen, wie ihr Gottesbild aussieht und dann lernen, das aufzugreifen und ihnen dann unser biblisch geprägtes Gottesbild beschreiben zu können. Heute können wir mitnehmen, was solche Anknüpfungspunkte sind, wenn wir mit anderen Menschen über das reden wollen, was wir Sünde nennen. Es geht um den Egoismus der Menschen und um dessen Auswirkungen, um zerbrochene Beziehungen. Dafür steht diese samaritanische Frau und ihre Situation hier so ein wenig stellvertretend. Wir sehen auch, wie Jesus ihr begegnet und letzten Endes dann vor Augen führt, dass es bei all diesen Beziehungsfragen erstmal um die Beziehung zu ihm geht. Und was Jesus dann konkret noch bieten kann, das schauen wir uns dann nächste Woche nochmal an. Aber zum Schluss wollen wir auch die Herausforderung mitnehmen, die hier für uns drinne steckt. Denn natürlich hat Johannes diesen Text hier nicht aufgeschrieben, weil er hier jetzt eine ausgeklügelte Strategie für unser Gespräch mit Nichtchristen verpacken wollte, sondern weil es hier erstmal um eine ganz normale Begegnung geht zwischen einer Frau und Jesus. Also fragen wir uns, wie das bei uns aussieht, unserer Begegnung mit Jesus. Was ist dein größtes Problem in deinem Leben? Vielleicht schon seit langem? Vielleicht ist das Problem auch erst seit kurzem da? Welche Beziehungen sind bei dir zerbrochen? Was die Begegnung mit Jesus und der Samaritanerin hier deutlich macht, das ist, wenn du eine langfristige Veränderung deiner Umstände sehen willst, muss sich zuerst auch in dir etwas ändern. Es braucht einen Neuanfang in dir selbst. Nicht, weil du nicht geliebt bist oder weil du das Problem schlechthin bist oder die schlimmste Person auf dieser Erde, sondern weil die Beziehungen zu uns selbst, zu anderen Menschen und zu Gott durch das egoistische, durch das eigennützige Handeln des Menschen zerbrochen sind. Es geht nicht um Selbstfindung, sondern wir haben hier gelesen, der Vater sucht, sondern es geht darum, von Jesus gefunden zu werden, dort, wo wir sind. Jesus kannte die gesamte Situation der Frau und das hat sie letzten Endes vollends überzeugt. Die Heilung von Beziehungen, die braucht Zeit. Und auch mit Jesus an der Seite kann das ein langer Prozess sein, mit anderen Menschen und mit sich selbst versöhnt zu sein. Aber umso wichtiger ist es, dass wir in die Beziehung mit ihm investieren und uns von dem Wasser geben lassen, das nicht versiegt, sondern ohne Ende übersprudelt. Amen.